Ich frage mich, was für ein Psalm David geschrieben hätte, wenn er in Deutschland oder Kanada gelebt hätte. Denn er schreibt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ich denke, die meisten von uns wissen nicht sehr viel, was ein Hirte wohl tun muss oder wie das aussieht bei einem Hirten. Vielleicht wird er geschrieben haben, der Herr ist mein Busfahrer. Davon wissen wir besser, da wissen wir besser Bescheid, nicht wahr? Und die Notwendigkeit, einen Fahrer zu haben, der zuverlässig ist. Ein Betrunkener stieg in einen Bus, in so zwei Etages, Double-Decker. Du warst unten so voll, dann hat der Schaffner gesagt, geh auf, oben ist mehr Raum. Er ist nach oben gegangen und kurz nachdem kam er wieder runter. Sagte der Schaffner, warum kommst du runter? Oh, er sagt, oben ist kein Fahrer. Also der Mensch sehnt sich, einen Fahrer zu haben, nicht jemand, der da lenkt. Und wenn er keiner ist, das ist schon so traurig. Aber in Wirklichkeit hat ja da ein Schaf diesen Psalm geschrieben, nicht? Der Herr ist mein Hirte. Muss ein Schaf gewesen sein, nicht? Schafe sind sonst in Wirklichkeit dumme Tiere. Wir hatten einige bei uns zu Hause. Und die verirren sich so leicht. Schwierig, ein Schaf, das kann sich auch gar nicht selber irgendwie verteidigen. Geht es über einen Berg, dann weiß es nicht mehr den Weg nach Hause. Und so hatten wir auch einige Schafe. Sind nicht so klug wie die Katze. Denn ein Mann wollte seine Katze loswerden. Er nahm die Katze 10 Kilometer in den Wald. Als er nach Hause kam, war die Katze da. Er nahm sie 15 Kilometer in den Wald. Als er nach Hause kam, war die Katze da. Dann nahm er die Katze 20 Kilometer in den Wald. Und wenn es nicht für die Katze gewesen wäre, hätte er den Weg nicht nach Hause gefunden. Naja, die finden bald ihren Weg wieder zurück, nicht wahr? Aber Schafe eben nicht. Und doch vergleicht uns die Bibel nicht nur da, nicht nur im Psalm 23, sonst auch mit Schafe. Weil wir irgendwie einen Hirte brauchen. Und ein Schafe ist abhängig von einem Hirte. Die wissen nicht, wo sie die gute Weide finden können. Oder das Wasser. Und so sind sie abhängig. Ja, das ist interessant, wenn man so durch die Bibel liest oder überhaupt so reist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich wieder darf hier in Deutschland für 3 Monate. Das heißt ja meistens, ich werde etwa 10 Tage in der Schweiz sein, sonst bin ich in Deutschland. Ich tue das sehr gerne. Und Leute meinen vielleicht manchmal, dass ich nicht besonders viel älter geworden bin. Denke ich nur an ein Ehepaar, auch schon etwas älter geworden. Und da wollte der Mann mal seine Frau austesten, wie gut sie hören konnte. Die war ein bisschen schwerhörig. Er war 10 Meter hinter ihr und schrie, Schatz, kannst du mich hören? Keine Antwort. Er kam etwas näher, 6 Meter. Schatz, kannst du mich hören? Keine Antwort. Er kam etwas näher, 3 Meter. Schatz, kannst du mich hören? Oh, sagt sie, ich habe schon 2-mal geantwortet. Also, wer kann schlecht hören, nicht? Naja, mit dem Gedächtnis, das habe ich euch das letzte Mal schon gesagt, das weiß ich. Aber vielleicht waren einige nicht da. Sag, mir geht das so, mit dem Behalten, wie der Mann, der ging zum Arzt und sagte, er hätte ein Problem, er konnte Dinge so schlecht behalten. Oh, sagt der Arzt, seit wann hast du das Problem? Er sagt, welches Problem? Naja, man vergisst schon so leicht. Aber das kommt alles so allmählich, wenn man so älter wird. Ja, so ist die Frage für heute Abend, was ich wohl sagen soll. Und ich würde sagen, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, ist eben das Thema über die Zukunft. Und das ist gut. Viele Leute beschäftigen sich sehr viel über die Vergangenheit und versuchen noch allerhand Dinge auszugraben. Wie war das mal dann? Ist nicht schlecht, aber ich bin einer, der lieber in die Zukunft hineinschaut. Und in Wirklichkeit, muss ich sagen, freue ich mich auch über die Zukunft. Vorgestern fragte mich ein ehemaliger Schüler, wie es wohl die Frau Parschauer geht. Oh, ich sagte, es geht ihr glänzend. Sie wäre noch nie so froh und so glücklich gewesen wie jetzt. Sie ist ja, war ja schwer krank. Sie ist eben am Donnerstag begraben worden. Also deshalb könnte ich sagen, es geht ihr glänzend. Ist doch wahr, nicht? Für ein Gotteskind muss schön sein im Himmel. Ich weiß nicht, wie schön. Ich hörte von einer Frau, die soll im Himmel mal gesagt haben, wenn ich gewusst hätte, dass es so schön hier oben ist, dann hätte ich nicht so auf meine Gesundheit aufgepasst, dann wäre ich schon eher hier gewesen. Naja, es ist auch schon eine Überlegung, nicht? Aber ich glaube, wir haben nicht die Möglichkeit, uns das irgendwie mal vor Augen zu führen. Was muss das bedeuten? Diese Welt zu verlassen und dann im Himmel zu sein. Ich beschäftige mich damit, Und ich finde das ein ganz, ganz großartiger Gedanke. Ich bin nur manchmal ein bisschen, was soll ich sagen, beleidigt oder ich frage mich, warum hat die Bibel uns nicht mehr zu sagen über den Himmel? Das ist nicht vieles. In Wirklichkeit ist mehr über die Hölle geschrieben wie über den Himmel. Da kommt mir nur dieser Gedanke, vielleicht hat er nicht so viel über den Himmel uns gezeigt, dann hätten wir wahrscheinlich zu viel Heimweh. Dann würden wir hier nicht mehr brauchbar sein. Wenn wir nur wüssten, wie schön das da oben ist. So hat er uns das noch nicht gesagt, aber es wird kommen und wir werden es eines Tages erfahren. Und immer wieder, wenn ich daran denke, und überhaupt, wenn ich denke, die Botschaft, die ich verkündigen darf, ist eine frohmachende Botschaft. Ich sage es gerne so, als der Herr Jesus den Himmel verließ, und die Bibel sagt uns, es gibt da keine Schmerzen, es gibt keine Trennung, es gibt keinen Tod, kein Hunger, überhaupt kein Leid. Dann wird er doch nicht auf diese Erde kommen, um uns traurig zu machen, oder? Was denkst du? Ich denke, er kam, um uns glücklich zu machen. Und in Wirklichkeit ist das zum großen Teil verloren gegangen in den verschiedenen Gemeinden. Das ist keine Freude. Und ich meine, wir haben erstmal so richtig das Recht, froh zu sein. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich so diese Botschaft weiter sagen darf. Ich dachte, ich sagte es, Sonntagabend war ich im Scheideweg, also bei der Gefährdetenhilfe. Und das ist immer für mich ein Erlebnis. Ich habe nie gedacht, dass so viele Leute in so einem kleinen Raum hineinpassen könnten, nicht? Oh, schiebt zusammen, das kommen nochmal, nicht? Ich habe gefragt, was sie wohl meinten am Sonntagabend. Er meinte, die haben ja diese kleinen Hocker. Er meinte, da wären vielleicht 180 Leute. Er fragte, wie groß ist der Saal? 50 Quadratmeter. Also kannst du dich vorstellen, nicht? Da ist nicht viel Raum, noch viel rumzulaufen. Es wurde sonst, das muss ich auch sagen, obwohl ich als Predigt, ich glaube nicht, dass viel auf diesem Film sein wird, aber es wurde auf Fernsehen aufgenommen. Es wird am 17. Mai um 17.30 Uhr gezeigt werden. Ich glaube über das erste Programm, das weiß ich nicht ganz genau. Aber die waren da und haben dieses Bild gemacht und wollten das. Hauptsächlich aber ging es um die Jugend, nicht um den alten Mann da als Prediger. Kann ich euch schon sagen. Aber vielleicht bin ich da irgendwie auch noch ein bisschen drauf. Weiß ich nicht genau. Könnt ihr mal gucken. Am 17. Mai um 17.30 Uhr wird das gezeigt werden. Ich bin gerne da. Ich sagte aber, eines, was da nicht geschehen könnte, und heute Abend, na nicht, ich glaube nicht, aber da waren keine kleinen Kinder. Ich besuchte ein Ehepaar voriges Jahr im Osten, in den USA, und da sagten mir diese Leute, bei denen ich wohnte, sie waren in der Gemeinde gewesen an einem Sonntag, und da musste der Sohn, also ihren Sohn, den Enkel rausnehmen, weil er sich nicht gut hatte benommen in der Gemeinde und hat ihn dann genommen, war er 5 Jahre alt und wollte ihn dann mal draußen mit ihm sprechen. Da waren sie fast bis zur Tür. Dann rief der Junge hinein in die Versammlung, betet für mich. Ich weiß nicht, ob Eltern je solche Erfahrung gehabt haben, aber ich weiß nur nicht, was der Vater draußen mit dem Sohn wohl gemacht hat, nicht? Das war ein richtiger evangelikaler Junge, der wusste, was er in der Not tun sollte, nicht? Naja, also ich muss immer vorsichtig sein, dass ich das nicht erzähle, wo die Kinder sind, dann kommen sie vielleicht auch noch auf Ideen. Ich dachte an einem Kapitel in Lukas Kapitel 12, so einige Verse aus Lukas Kapitel 12. Und da möchte ich auf etwas hinweisen, wo ich wahrscheinlich schon mal habe darauf hingewiesen, und das geht eben über das, was ich schon sagte, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 35, ich habe hier die Hoffnung für alle. Ich brauche die sonst oft, besonders wenn ich weiß, dass verschiedene vielleicht werden die Kassetten hören. Und mir gefällt das. Es ist einfach geschrieben und ich kann es auch leichter lesen. Einmal die ältere Übersetzungen sind manchmal ein bisschen schwieriger. Vers 35, Lukas 12. Ihr sollt so leben wie Diener, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der von einer Hochzeit kommt. Seid wie sie dienstbereit und lasst eure Lampen angezündet. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Das wird für alle, die ihn erwartet haben, eine große Freude sein. Ich bin sicher, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Habt verstanden, was er sagt? Er sagt, wenn wir Freude haben, wenn wir wachen sind, sagt eine Übersetzung, wenn wir bereit sind, da wird der Herr sagen, du, hier ist ein Tisch für dich gedeckt, setz dich und ich, sagt Jesus, werde an dem Tisch bedienen. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe manchmal gemeint, das wäre schon eine große Freude, wenn er würde sagen zu mir, du darfst an dem Tisch dienen, wo ich sitze. Aber er tut es nicht. Er selber sagt, ich werde bedienen. So wie er das getan hat in Johannes 13, indem er die Jünger die Füße gewaschen hat. Warum? Er sagt nicht, wenn wir dann predigen werden oder beten, sondern wenn wir wachend sind, wenn wir bereit sind auf sein Erscheinen. Eine gute Frage. Was heißt das? Ich will mich mal nur mal so, heißt nicht unbedingt, dass man nicht würde eventuell nachts schlafen, sondern an meine Einstellung. Inwieweit bin ich wirklich interessiert, dass der Herr Jesus wiederkommt? Wir neigen ja sehr stark hier an die Dinge der Erde festgebunden zu sein. Man hängt doch. Wir haben so schöne Häuser, so schöne Möbel, so schöne Autos und so schöne Kleider. Und da hat man gar nicht so besonders eine Sehnsucht auf das Kommen des Herrn. Wenigstens so stelle ich das fest. Und ich denke, wenn trotzdem, dass man alles hat, doch noch das innere Verlangen hat, Herr Jesus, komme bald. Diese innere Einstellung. Dass er kommen wird, ist ja sehr klar gesagt, schon als er gen Himmel fuhr, haben die beiden Männer, die Engel, schon gesagt, dieser Jesus würde wiederkommen. Das ist schon fast 2000 Jahre her. Und wenn ich das so sage, bin ich immer so dankbar, dass er wiederkommen wird. Er wurde hier so furchtbar behandelt, das erste Mal, bis ans Kreuz genagelt. Er hatte ja fast keine Stunde, wo man wirklich sagen kann, jetzt bin ich nur unter Freunde. Da kamen immer wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die versuchten irgendwo etwas zu finden, wo sie ihn fangen konnten. Er war nicht unter Freunde, bis ans Ende und am Kreuz sogar die, die er geheilt hatte, die er hatte zum Essen gegeben, die er von den Toten auferweckt hatte, seine Jünger, die haben ihn alle verlassen. Er war alleine. Jetzt kommt er wieder und da kommt er als König, als Herr. Welch ein Unterschied. Und da werden die, wie wir später sehen werden in der Bibel, da werden alle müssen ihm untertan sein. Aber diese besondere Gruppe, die da bereit sind, wenn er kommt, die wird er auf besondere Weise an einem Tisch setzen. In Vers 38, vielleicht kommt er spät am Abend, vielleicht auch erst um Mitternacht. Aber wenn er kommt, werden seine Diener allen Grund zur Freude haben, wenn sie bereit sind. Jetzt weiß ich nicht genau, wie man das auslegen kann. Ich habe manchmal gedacht, es wird kommen für einige, wenn sie schon älter geworden sind. Wenn er sagt, eben am Mitternacht oder eventuell spätabends, ich frage mich manchmal, und warum sage ich das? Ich bin oft, werde oft eingeladen, auch zu älteren Geschwistern zu sprechen. Und dann geht mir das manchmal so, dass ich denke, das scheint keine große Freude zu sein. Kein Erwarten des Herrn. Es ist ein bisschen so, naja, will ich bald sterben, ich sitze und warte auf den Tod. Für Menschen, die nicht Gotteskinder sind, kann ich das verstehen. Manchmal aber auch so, gar solche, die schon lange Gotteskinder gewesen sind, aber es ist keine Freude. Die warten nicht auf das Kommen des Herrn. Vielleicht sind sie auch jahrelang schon in Ungehorsam gelebt. Ich glaube, das macht schon was aus. Inwieweit ich den Herrn Jesus gedient habe, in dem Sinn werde ich bereit sein auf sein Erscheinen. Und deshalb versuche ich, und das ist mein Gebet, wie auch meine Frau, dass wir irgendwie, auch noch, wenn wir älter werden, doch noch auf sein Kommen warten, dass irgendwie wir noch einigermaßen frisch bleiben und freudig. Ich sage nochmal, wir haben Grund zur Freude. Es ist eine frohmachende Botschaft. Also so wird er kommen. Er sagt hier eben, die Lampen sollen brennen. Da fragt man sich, was hat das wohl für eine Bedeutung? Licht ist stärker als die Finsternis. Finsternis kann nie das Licht auslöschen. Wenn dieser Saal ganz dunkel wäre und ich würde da ein Streichholz anzünden, das könnte man bis zu der Wand sehen. Nur ein Streichholz. Licht ist stärker. Ich weiß noch, ich las so eine kleine Geschichte von der Zeit, wo die Lampen an der Straße noch wurden angezündet. Da war auf Englisch, sagt man, a lamp lighter, einer, der die Lampen anzündete. Und ein Mädchen hatte aus dem Fenster rausgeschaut, die Nase gegen die Fensterscheibe gedrückt Und als sie so beobachtete, wie der Mann von einem zum anderen ging und die Lampen anzündeten, sagte sie zu der Mutti, Mutti, der macht überall Löcher in der Finsternis. Und das ist eben der Gedanke, nicht? Ein Loch in der Finsternis. Und deshalb sollen wir unsere Lampen brennen lassen. Die Lampe soll nicht ausgelöscht werden. In Wirklichkeit fragst du, wenn die Finsternis das nicht tun kann, was meint der Herr Jesus? Ein Kapitel vor diesem, da hat der Herr Jesus das erklärt. Ein Licht soll nicht unter dem Bett gestellt werden. Es soll nicht unter einen Scheffel gestellt werden. Es soll auf einem Leuchter gestellt werden. Und das ist der Gedanke. Das Licht soll auf einem Leuchter gestellt werden, auf das es eben zu sehen ist und dass es anderen den Weg beleuchtet. So haben wir hier ein Bild. Lampen brennen, sollen umgürtet sein, so steht in der anderen Übersetzung, bereit auf das Kommen des Herrn Jesus. Und wenn ich das nun mal so sage, wenn er sollte kommen, ehe wir die Stunde heute schließen, würdest du dabei sein? Kann man das wissen? Ich glaube ja. Wenn Jesus sagt, wir dürfen uns freuen und sollen uns freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, dann darf man wissen, ob man bereit ist oder nicht. Und wenn man nicht bereit ist, kann man, Gott sei Dank, durch ein Gebet dem Herrn Jesus annehmen und auch bereit werden auf die Zukunft des Herrn Jesus. Die Bibel spricht so ganz anders. Ich denke heute nur mal an Prioritäten, die Gesetze des Herrn. Also er hat zum Beispiel gesagt, wenn du willst groß werden, musst du bereit sein, klein zu werden. Jesus selber hat das als Beispiel. Er hat gedient, hat die Jünger die Füße gewaschen. Nicht, wenn du groß werden willst, sollst du versuchen, die Leiter zu steigen, sondern bereit sein, klein zu werden. Und eben auf diese Weise wird der Herr zu der Zeit uns nämlich erhöhen und einen höheren Platz eingeben. Wenn du willst reich werden, sagt die Bibel, musst du bereit sein zu geben. Du und ich würden sagen, man muss sparen. Nein, sagt Jesus, wenn du reich werden willst, gib, so wird es euch gegeben werden. Auch anders als das, was wir denken. Mir gefiel der Satz, den ich irgendwo las. Reiche Leute sind nicht unbedingt glücklich, aber glückliche Leute sind reich. Stimmt das? Ganz bestimmt. Das ist nicht der irdische Besitztum, sondern wenn man glücklich ist, dann ist man wirklich reich. Und wie wenige glückliche Leute gibt es? Es ist heute nur noch die Sucht, mehr haben, mehr haben. So sagt Jesus, wenn du willst reich werden, dann sollst du bereit sein zu geben. Die Geschichte, die ich vor Jahren schon hörte, und ihr wisst ja, dass ich immer viel Geschichte gebrauche in meiner Predigt, von dem Hans, ein Arbeiter für einen Mann, der war sehr gottlos, der war ein Spötter, war aber sehr reich. Und eines Tages war Hans gerade beim Abendessen, hatte gerade für das Abendessen gedankt. Der Chef kam vorbei, hat es gemerkt, wie er da saß und für das Abendbrot dankte und sagte zu ihm so spöttisch, ist das das Beste, was dir dein Gott geben kann? Also hat gemeint, so einfach war der, so einfach hat er nur gegessen. Hans sagte nichts, aber später hatte er so eine Vision und schickte Nachricht zu seinem Chef. Diese Nacht wird der reichste Mann an diesem Ort sterben. Der Mann hat das zu Herzen genommen, hat gleich den Arzt angerufen, ließ sich untersuchen. Der Arzt sagt, bei dir ist alles in Ordnung. Und dann sagte er aber, bleib hier über Nacht. Ich fühle mich nicht wohl. Ich würde gerne, wenn du hier bleiben würdest. Der Arzt ist da geblieben. Um 3 Uhr morgens kam die Botschaft, Hans wäre gestorben. Der reichste Mann am Ort wäre gestorben. Weißt du, man denkt so oft, der Reichtum ist das, was einer besitzt. Aber das stimmt in Wirklichkeit nicht. Jesus sagt, wer reich werden will, muss bereit sein zu geben. Er sagt weiter, wer sein Leben behalten will, der muss bereit sein, sein Leben zu geben. Da habt ihr bestimmt das Buch schon gelesen oder wenigstens davon gehört, von dem Jim Elliot, Im Schatten des Allmächtigen oder andere Bücher auch über ihn. Wir waren zusammen in der Schule, ein guter Freund von mir. Und er hat diesen Satz geprägt, er ist kein Narr, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er wusste, dass er konnte sein Leben nicht behalten. Das kann ich auch nicht. Wenn ich aber bereit bin zu geben für das, was ich für den Herrn, dann werde ich es auch nie verlieren. Und das war der Gedanke. Und so ist er dann auch später gestorben mit diesem Gedanken. Also so ist es auch mit der Freiheit. Wenn du Freiheit willst haben, musst du bereit sein aufzugeben. Nicht nur, man meint so, dass man das eben bewahren kann. Aber die Bibel macht es klar, um wirklich frei zu sein, müssen wir unserem Leben dem Herrn übergeben. Dann ist man erst so richtig frei. Das Weitere, was ich so denke, das ist, in der Bibel spricht das über Einzelheiten oder die einzelnen Menschen, nicht so viel über die Allgemeinheit. Ich habe das auch jetzt schon öfters gebraucht und mir wird das immer wieder wichtig. Wenn ich der einzigste Mensch gewesen wäre hier auf Erden, wäre Jesus für mich gestorben. Wärst du der einzigste Mensch gewesen, wäre Jesus für dich gestorben. Aber ich habe mit dem Gedanken gedacht, ich muss es ein bisschen so ausdehnen. Da dachte ich, wenn da 10 gewesen wären, wäre das genug gewesen. Wenn da 100 gewesen wären, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, wie viel hätten es sein müssen? Die Bibel sagt uns, dass der Herr Wert legt auf den Einzelnen. Freut euch, sagt Jesus, besonders in Lukas 15, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das freut im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Deshalb ist es so wichtig. Du bist hier, ich bin hier, man trifft sich nie von ungefähr. Gott sieht dich, Gott sieht mich. Freut im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Jetzt aber in Blick auf sein Kommen. Da wollte ich hier aus diesem Kapitel einige Gedanken herausnehmen und ich würde sagen, das geht so um die Prioritäten. Zum Beispiel ganz am Anfang haben wir in diesem Kapitel, da hat der Herr Jesus gesprochen und sagt, dass man nicht soll verstecken, nicht verdecken. Das sagt, wer im Geheimen redet, Vers 3, werden alle erfahren und was ihr hinter vorgehaltener Hand flüstert, wird alle Welt zu hören bekommen. Also, so ist hier der Gedanke, das Innere wird irgendwie vor Gott als wichtiger geachtet als das Äußere. Ich hätte noch ein paar Verse vor dem lesen. Jesus fängt an, indem er sagt, hütet euch vor den Pharisäern und ihrer Scheinheiligkeit, die sie sich wie eine ansteckende Krankheit ausbreitet. Jetzt ist die Zeit da, in der die Wahrheit ans Licht kommen wird und alle Geheimnisse bekannt werden. Die andere Übersetzung sagt, das, was verdeckt wird, wird aufgedeckt. So habe ich in dem Rand geschrieben, wenn wir aufdecken, wird Gott zudecken. Wenn wir zudecken, wird Gott aufdecken. Denke nur mal an die Geschichte von David und Bathseba. Er deckte zuerst zu. Und 2 Jahre lang hat er sich mit diesem Gedanken gequält. Er wollte es nicht aufdecken. Hat es auch nicht von selber getan, bis dann endlich Nathan kam. Und da wurde er gezwungen, durch Gott gesagt, David, du bist der Mann. Als er aufdeckte, so sagt uns der Psalm, beides 32 und 51, da wurde er wieder froh. Wenn wir aufdecken, deckt Gott zu. Wenn wir zudecken, dann deckt Gott auf. Aber der erste Gedanke ist hier, dass das Inwendige wichtiger ist als das Äußere. Ist auch so ein Gedanke, mit denen ich mich oft beschäftige. Man ist so geneigt, und meine Lieben, ich muss das ehrlich bekennen, ich bin geneigt und versuche, vor anderen einen guten Eindruck zu machen. Und sehr oft ist mir das wichtiger, als das, was in Wirklichkeit Gott sieht. Und wer von uns müsste das nicht bekennen? Wir sind bekümmert um das Äußere. Las von einer Sekretärin, die kam zur Arbeit, an der Tür wurde sie grob gestoßen, und dann hat sie geschimpft. Und dann sagte der Chef, ich bin so dankbar, dass du heute gestoßen wurdest. Das hat ihr auch nicht so gut gefallen, aber endlich sagte sie, na warum? Oh, sagt er, jetzt weiß ich, was da drin ist. Etwa von dem ist eben rausgekommen. Weißt du, wenn du einen Eimer Wasser drehst und jemand stößt dich an, verschüttest du nicht Milch, dann verschüttest du Wasser. Wenn alle Leute lieb sind, ja, dann kommt auch etwas Liebes aus unserem Mund heraus. Wenn es erstmal drauf ankommt, brauchst du nur mal zu sehen, und das weißt du genauso gut wie ich, was dann geschieht, nicht? 2 Autos prallen aufeinander und sehr oft geht es dann los oder so weiter. Also was innen ist, ist wichtiger, sagt Jesus, als das, was von außen erscheint. Deshalb so wichtig, dass man anfängt und die Prioritäten, das Innere, wichtiger als das Äußere. Wir machen uns viel Mühe um das Äußere, das Innere ist aber wichtig. Ich kaufte mal ein Geschenk für meine Frau in der Schweiz, tue ich hin und wieder. Und als die Verkäuferin das hörte, dass es soll ein Geschenk sein für meine Frau, sagte sie, soll ich das in Geschenkpapier einwickeln? Und ich sagte, das wäre sehr schön. So hat sie das getan, hat sich viel Mühe gemacht, sehr schön einzuwickeln. Endlich sagte ich, jetzt ist die Verpackung beinahe schöner wie der Inhalt. Da guckte ich ihr so an, sie hat sich auch ein bisschen bemüht um ihr Äußeres. Da sagte ich zu ihr, wissen Sie, manchmal macht man sich viel mehr Mühe über das Äußere wie über das Innere. Sie guckte mich an und sagte, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Da hatten wir schon, waren wir schon ins Gespräch, nicht? Ist doch wahr, nicht? Da guckt man auch schnell in den Spiegel, ist das alles äußerlich in Ordnung? Aber, weißt du, Gott sieht das Innere. Und deshalb ist das so viel wichtiger. Und die Bibel macht das sehr, sehr klar. Das Äußere. Nehmen wir nur mal zum Beispiel aus Amos. Sagt es in Kapitel 5. Da sagt es von Gott, ich will das Geplärr eurer Lieder nicht hören. Hat Gott das nicht gerne, wenn wir singen? Jawohl. Hat sogar verschiedene Mal es empfohlen, wir sollen dem Herrn singen. Und jetzt will er das Geplärr nicht mehr hören. Warum nicht? Einfach, weil man so oft singt, und das haben die wahrscheinlich auch getan, und da war das nicht das, was im Inneren. Das waren so, nur ich denke oft selber, wie oft wird gelogen, wenn man singt, nicht wahr? Wir singen Dinge, ich denke immer über das Lied, und es ist ein schönes Lied. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Ich dachte immer wieder, ich mache schon so viel Unfug mit einer, wenn ich 999 mehr hätte. Ist das auch nicht. Wir singen das so leicht, und ich sage so gern die Kunde, wir haben das auch zu Hause oft gesungen. Aber jedes Mal, wenn ich den Herrn Jesus bekennen soll, oh, das ist dann so eine Mühe, nicht? Ich kaufte vor ein paar Tagen Blumen und ich habe sonst öfters, ich versuche das immer wieder, wenn ich so in einem Blumengeschäft bin, da sage ich, ach, ist das nicht schön? Die Blumen, all diese schöne Farbe und das duftet so schön. Und da sage ich zu der Verkäuferin, und Sie dürfen noch sogar ein bisschen Geld damit verdienen, da müssen Sie Gott doch bestimmt dankbar sein, dass Gott solche Blumen wachsen lässt. Öfters das Gespräch, dann habe ich noch nie dran gedacht. Weißt du, man nimmt es einfach allgemein entgegen. Aber es war auch so, vor ein paar Tagen wollte ich das auch sagen. Aber da waren zu viele Leute im Geschäft, da habe ich mich geschämt. Da ist das nicht traurig. Doch ein guter Satz, nicht? Warum soll ich das nicht sagen, wenn da zwei, drei Leute sind, die dazuhören? Aber so ist das doch, wenn wir ganz ehrlich sind. Den Herrn zu bekennen, ist gar nicht einfach. Und Jesus sagt, wer mich bekennet vor den Menschen, den werde ich bekennen. Vor meinem himmlischen Vater. Manchmal meine ich, wenn ich für den Herrn was sagen soll, dann muss ich fast so tun. Jetzt sag mal was. Das will sonst nicht, nicht? Sonst, ja, über das Wetter kann ich gut sprechen. Über den Nachbar, das geht auch ganz gut, nicht? Und über die anderen Nationen und die anderen Gemeinden, ach, wie ist das so leicht. Aber ein gutes Wort für Jesus zu sagen, fällt uns so schwer. Doch sagt die Bibel, wenn wir das tun, dann wird sogar der Vater im Himmel das hören. Also, so geht es um das Innere. Das Äußere ist ihm oft ein Gräuel. Und das ist ja, was er hier sagt am Anfang. Hütet euch vor den Pharisäern und ihrer Scheinheiligkeit. Ich hatte mal eine Stunde in einem Zelt und dann sagte ich nur, der Pfarrer saß da vorne, Herr Pfarrer, Sie haben bestimmt auch Pharisäer in Ihrer Gemeinde. Naja, er wollte nicht gleich darauf antworten. Und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie, ich bin dankbar, dass es solche Leute gibt. Und da war er auch noch ein bisschen überrascht. Ich sage, das sind eben solche, der versucht, dir etwas nachzumachen, was in Wirklichkeit nicht stimmt. Das ist ja das Problem, nicht? Die Pharisäer versuchten eben durch ihre Frömmigkeit, oder ein Heuchler, in der anderen Übersetzung sagt es, ein Heuchler. Ein Heuchler versucht, etwas darzustellen, was in Wirklichkeit nicht stimmt. Und ich sagte, wenn es etwas Gutes ist, dann versucht man das eben zu fälschen. Ich nahm eben, als ich im Bus mal saß, in Israel bei einem Jude, 22-jähriger Soldat, und wir sprachen über so Verschiedenes. Und er sagte, die Christen haben uns mehr verfolgt wie alle anderen Leute. Ich wusste schon, was er so dachte im Allgemeinen, was heißt wohl Christ sein. Dachte auch bestimmt an die Hitlerzeit und so weiter. Da sagte ich, wissen Sie, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist Christ. Dann nahm ich ein Stück Papier, dann nahm ich einen 100-Mark-Schein aus meiner Tasche. Und dachte, dieses würde man gar nicht versuchen zu fälschen. Aber ein 100-Mark-Schein würde man schon probieren zu fälschen. Das lohnt sich. Wenn das Christentum nicht so wertvoll wäre, würden wir gar nicht so viele Leute haben, die es versuchen zu fälschen. Aber weil es so wertvoll ist, versucht man es zu fälschen. Und das ist so eben das Beispiel, wenn ich darüber so spreche. Ich weiß, da wurde ja unlängst neue Scheine gemacht in Deutschland. Und ich war gerade zu der Zeit in Rumänien. Da sagte ich zu den Leuten hier in Deutschland, weißt du, Rumänien hatte lange schon Geld, was man nicht fälschen konnte. Habe ich nur gezeigt, das kann man auch leicht fälschen. So sah vieles von ihrem Geld aus. Aber man versucht schon etwas zu fälschen, wenn es wertvoll ist. Und deshalb ist es wahr, dass wir werden gerade fürs Christentum, da haben wir so vieles, was eben falsch ist. Jemand sagte mal, er war ein Fabrikant, Wenn Leute meine Ware versuchen nachzumachen, dann bin ich dankbar. Es ist ein gutes Zeichen, dass sie gut sind. Sonst hätten sie nicht versucht, es nachzumachen. Also, so ist es schon wahr. Deshalb sagt Jesus, hütet euch vor der Heuchelei. Und das Innere soll sauber sein vor dem Herrn. Das Zweite, und wir haben in den Versen 4 und 5, da spricht es nämlich über die Seele und den Leib. Meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten können, aber nicht mehr. Nichts mehr. Gott sollt ihr fürchten. Er kann euch töten und in die Hölle werfen. Fürchtet ihn allein. Also, Jesus sagt, es gibt eine Hölle. Fürchtet euch vor dem, der töten kann, das ist Gott, und in die Hölle werfen. Und so ist das eben das, was jetzt der nächste Punkt, wiederum die Prioritäten. Es geht zwischen Leib und Seele. Was ist wichtiger? Der Leib, das sagt Jesus hier, ist nicht so wichtig. Die Bibel beschreibt den Leib oft so mit Hauch, mit Gras, mit Nebel. Sieht so schön aus und dann vergeht es. Es hat nur eine ganz kurze Zeit. Ich habe manchmal gedacht, Gott hätte mir sollen eine lange Ewigkeit geben, um mich für die kurze Zeit vorzubereiten. Jetzt hat er mir die kurze Zeit gegeben, um für eine lange Ewigkeit vorzubereiten. Und ich lerne so langsam. Und so hat das hier, sagt Jesus, es ist wichtiger. Die Seele ist wichtiger als der Leib. Ich versuchte mal auszurechnen, in der Bibelschule, wo ich ja 27 Jahre sein dürfte, da war es so, da hatten wir immer so gewisse Zeiten. 20 Minuten fürs Frühstück, war immer sehr abgeschnitten. Und dann eben 15 Minuten für Imbiss Vormittag. Dann nochmal eine halbe Stunde für Mittagessen. Dann nochmal 15 Minuten für Imbiss Nachmittag. Und dann nochmal 25 Minuten fürs Abendbrot. Kann ich vorstellen, wie viel Zeit das nimmt? Ich habe es gar nicht mal so richtig zusammengerechnet. Wir hatten aber nicht so lange für die stille Zeit. Da war es nur eine halbe Stunde. Die Seele braucht nicht so viel, so sagt man sich, wie der Leib. Jesus sagt aber umgekehrt, die Seele ist wichtiger als der Leib. Und so oft, ich weiß das, du sagst mir mal 10 Minuten, ich weiß, ich muss auch bekennen, wie oft man nur so eine kurze Zeit nimmt für die Seele. Aber für den Leib nimmt man sich so viel Zeit. In den USA sah ich so ein Plakat so vor der Kirche, da stand geschrieben, du hast deinen Leib die ganze Woche Steak gegeben, gib doch deine Seele am Sonntag wenigstens einen Knochen. Naja, wieder so ein Gedanke, nicht? Man nimmt so wenig Zeit für den Leib oder für die Seele und so viel Zeit für den Leib. Ich hörte eine interessante Geschichte von einem Dr. McGee, hat viele, viele Jahre gepredigt in den USA, hören ihn jetzt noch über Radio, obwohl er schon längst im Himmel ist. Die Sendungen gehen immer weiter. Er wurde sehr krank und dann hat der Arzt zu ihm gesagt, also wäre nicht viel Hoffnung, dass er gesund werden würde. Wurde aber doch gesund. Und in den USA ist es ja so, dass jeder muss für seine eigene Krankenkasse zahlen. Und hat es nicht so wie hier in Deutschland, eine allgemeine Krankenkasse. Und dann wurde er gesund und dann sagt der Arzt zu ihm, ja, da hat Gott ein Wunder getan, dass du wieder gesund geworden bist. Ja, sagt er, warum hast du mir dann die Rechnung geschickt? Naja, eine gute Frage, nicht? Also, Gott hat ihn gesund gemacht. Ich hörte von einem anderen Mann, sollte operiert werden. Und sagte zum Arzt, hör ich mal, wenn ich jetzt operiert werde, werde ich dann noch meine Geige spielen können. Ja, meinte der Arzt, kein Problem, sollte bestimmt gehen. Oh, sagte er, wie gut, denn vorher konnte ich es nicht. Naja, also, es geht um den Leib, weißt du. Der ist nicht so wichtig, aber die Seele, die hat einen Ewigkeitswert. Für die Seele ist Jesus gestorben. Die Seele will er erretten und deshalb ist es gut, dass man eben sich damit beschäftigt. Der Leib für eine kurze Zeit, die Seele für alle Ewigkeit. Und wie ich vorher schon sagte, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet. Aber noch das Dritte, und da geht es da in den Versen, wenn ich Nummer 11 und 12 lese, denkt daran, ich spreche jetzt über Prioritäten. Ich habe nicht gesagt, dass es äußerlich überhaupt keinen Wert hat. Ich habe nicht gesagt, dass der Leib überhaupt keinen Wert hat, aber zweitrangig. Jetzt haben wir da, wenn sie euch in den Synagogen und zur Rechenschaft ziehen oder vor Behörden und Gerichten verhören, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Hier geht es um den Heiligen Geist und unseren Intellekt oder unsere Ausbildung, was immer es sein mag. Das ist wichtiger, der Heilige Geist. Wir haben ja viel zu tun mit solchen russischen Heimkehrern. Ich bin öfters in ihre Gemeinden. Und ich weiß davon einen Bruder, der sagte, das war so interessant, wie Gott ihm hatte Weisheit geschenkt. Als er verhört wurde, Dinge, die er vorher nie so richtig gedacht hätte. Und merkte, der Heilige Geist hat ihm irgendwie doch die richtige Antwort gegeben. Und ich glaube, der Heilige Geist will das tun, aber wir geben ihm oft zu wenig Raum. Wir haben nicht Raum. Es ist überall, ob das Kanada ist, Amerika, Deutschland. Wir sind so geneigt, das alles versuchen, menschlich zu erklären. Und so vieles geht um den Intellekt, dass der Heilige Geist zurückverdrängt wird. Und manchmal gibt es so Geschichten, wo man nur den Vergleich vielleicht besser sieht. In Kanada hat ein Mann einen Banküberfall gemacht und hat $6,000 gestohlen. Er wurde gefangen genommen und im Gefängnis haben sie die Pistole, die er gebraucht hat, einfach mal untersucht. Und haben festgestellt, er hat eine sehr rare Pistole, die man hätte verkaufen können von etwa $50,000 bis $100,000. Jetzt hat er diese teure Pistole genommen, um $6,000 zu stehlen. Also, du sagst, was hat das für ein, wie kann ich das anwenden? Na, ich denke, ihr wisst schon nicht. Man nimmt manchmal, so ist, der Heilige Geist ist da. Wir könnten den Heiligen Geist, wenn wir ihm Raum geben würden, der würde uns leiten. Aber wir meinen das mit unserem eigenen Menschenverstand, alles erklären zu können. Er will aber haben, dass wir ihm Raum geben. Ich bin nicht gegen Ausbildung, ich bin ja viele Jahre Lehrer gewesen, aber ich sehe, die Gefahr ist so groß. Wie es Paulus sagte, die Gefahr ist so groß, dass man sich auf sein eigenes Intellekt verlässt und dadurch den Heiligen Geist nicht den Raum gibt, den er so gerne haben möchte. Deshalb nochmal, es geht hier um eben einen Vergleich. Der Geist Gottes ist wichtiger als unser Menschenverstand. Einmal meine ich so ein bisschen so, auf besondere Weise dieses erfahren zu haben, ohne dass ich zu der Zeit besonders daran dachte. Aber es war in Wittlich, wo ich eine Evangelisation her hatte. Und dann kam ein Mann zu mir nach der Stunde und sagt, Herr Klassen, ist das etwas für Intellektuelle? Naja, ich hätte leicht beleidigt sein können, denn wahrscheinlich hat er gedacht, ich spreche solche einfache Sprache, das ist nicht für Intellektuelle. Aber da sagt er weiter, ich bin Professor in der Universität in Trier. Ich habe meine Doktorarbeit in der Philosophie, meine Doktorarbeit in der Theologie, ich bin römisch-katholisch. Ist das etwas für Intellektuelle? Mensch, dachte ich, wie kann ich mit so einem Mann sprechen? Da meinte ich, ich würde mein ganzes Intellekt und meinen ganzen Vokal müssen etwas hochschrauben, aber ich fand die Schraube nicht. Naja, und dann kam mir eine Antwort. Und ich meine tatsächlich, später dachte ich, ja, das hatte ich gar nicht mal ausgedacht. Weißt du, was die Antwort war? Ich sagte zu ihm, wenn Sie bereit sind, so werden wie ein Kind. Und wisst ihr, was er sagte? Er sagte, ich bin bereit. Jetzt hatte ich gedacht, hier muss ich nur, kann ich nur erreichen, wenn ich irgendwo da so ganz hochtrabende Worte sage. Aber wisst ihr, meine Lieben, ich denke, oft geht es das so. Mir geht es oft so. Was will der Herr? Das ist das ganz Einfache. Er will, dass wir ihm Raum geben, dass der Heilige Geist uns gebrauchen kann, um auch solche Menschen zu überzeugen. Es geht um den Heiligen Geist. Jetzt sage ich nicht, dass die Ausbildung nicht wichtig ist, kann helfen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht meinen, damit die Arbeit des Herrn zu tun oder die Antworten zu geben. Der Heilige Geist möchte uns so gerne auch in dieser Hinsicht führen. Und dann geht es noch um eins weiter, obwohl in dem Kapitel könnt ihr noch weiter studieren. Es gibt so andere Vergleiche, aber ich lese nochmal von Vers 13. Und da war es so, als Jesus all dieses gesagt hatte, und er hat ja wunderbar, er hat auch von dem Spatz gesprochen, der auf dem Dach sitzt und er ist wichtig vor Gott. Er hat davon gesprochen, dass die Haare auf unserem Kopf alle gezählt sind. Aber da war einer, der hat gar nicht zugehört. Jetzt weiß ich nicht, wie viele von euch predigen. Ich weiß, dass der André hin und wieder predigt, nicht? Und hier ist dies für mich eine Ermutigung. Der Herr Jesus hat gepredigt und dieser Mann hat gar nicht zugehört. Kommt mal vor, nicht? Man predigt, ich weiß, dass manchmal ich so Leute sehe. Ich denke an den einen, der sagte zum Prediger am Ende einer Stunde, das war aber eine gute Predigt, dreimal hast du meinen Gedankengang unterbrochen. Naja, ich weiß, so etliche Leute sitzen da und haben ihre eigenen Pläne, nicht? Also, jetzt war der Mann und er hat all das gehört. Und wo waren seine Gedanken? Das lesen wir in Vers 13. Da rief einer aus der Menge, Herr, sage doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Ist doch interessant. Er dachte an seinen Bruder, er dachte an das Erbe. Und er dachte, wenn dieser Mann man würde mit meinem Bruder sprechen, dann würde er bestimmt spuren und würde nämlich das Erbe mit ihm teilen. Und was sagt Jesus? Er sagt, er wies ihm zurück, bin ich etwa euer Richter oder Schiedsmann? Dann wandte er sich an alle, hütet euch vor der Habgier. Also wieder die Gefahr, nicht etwas haben wollen. Oh, das ist so eine Gefahr, mehr haben wollen. Wir wissen ja, wie das heute ist. Jeder schuldet uns etwas. Die Regierung schuldet uns etwas. Die Gemeinde schuldet uns etwas. Der Nachbar schuldet uns etwas. Wir sind ja so, immer wieder haben, haben. Und deshalb sagt Jesus, hütet euch vor der Habgier. Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel Geschichte erzähle, aber es ist einmal so. Ich dachte nur von einem aus Irland, ein Junge aus der Schule, wo ich war. Und er sagte, es war in Irland, waren zwei Männer, die hatten beide Geschäfte, die verkauften Männerkleider. Einer auf der Seite von der Straße und der andere auf der anderen Seite von der Straße. Und die waren sehr neidisch aufeinander. Ich konnte es nie richtig so verstehen, wenn ein Kunde würde bei dem anderen reingehen. Und guckten oft gegenüber und haben sich geärgert. Eines Tages kam ein Engel und sagte zu dem einen, hör mal, ich bin bereit, dir zu geben, was du wünschest. Wenn du willst einen Umsatz haben von 1 Million, gebe ich dir 1 Million. Wenn du einen Umsatz haben willst von 2 Millionen, gebe ich dir 2 Millionen. Was immer du haben willst. Aber es hat ein Haken. Wenn ich dir 1 Million gebe, dann gebe ich deinem Nachbar 2. Wenn ich dir 2 gebe, dann gebe ich dem 4. Ich gebe ihm genau 2-mal so viel, wie ich es dir geben würde. Was möchtest du haben? Er überlegte eine lange Zeit und auf einmal sagte er, wissen Sie, könntest du mich auf einem Auge blind machen? Da wäre der andere auf beide Augen blind, nicht? Aber weißt du, so ist es mit Habgier, nicht wahr? Irgendwas, wenn ich nur mehr hätte wie der andere, egal und wenn es auch, wie er sagte, wenn er auf ein Auge blind wird, dann wird der andere eben auf beide. Also so haben wir hier, dieses steckt im Menschen drinnen. Und Jesus warnt dafür, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hat eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheune sind voll, da geht's nicht mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Denke mir so hart. Hier war ein Mann, hatte alles getan, war wirklich ein Mann, der war wirklich in Ordnung. Vielleicht, wie ich das manchmal auch jetzt schon gehört habe, ich habe nie etwas zu Schaden kommen lassen. Nie. Es war immer gut, immer in Ordnung gewesen. Leute, es gibt solche Leute, die meinen, Gott könnte ja nichts bei ihnen suchen. Es ist ja nichts, was nicht in Ordnung ist. Der Pascal hat mal gesagt, es gibt Gerechte, die sich für Sünder halten und Sünder, die sich für gerecht halten. Und so hört man das, nicht? Jetzt sagt er, all das habe ich getan. Und dann kommt Gott und sagt so ein hartes Wort. Du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. In diesem Zusammenhang, um weiterzuführen, zwischen den Prioritäten, das Wichtige und das Wichtigere, ist eben Schätze hier und Schätze im Himmel. Er macht es sehr klar in diesem Abschnitt, es ist wichtiger, dass wir Schätze im Himmel haben, als dass wir Schätze hier auf Erden haben. Die muss man hinterlassen. Und deshalb sagt Jesus, sammelt eure Schätze im Himmel. Ich lese hin und wieder mal Prediger. Und ich denke von Salomo. Was war Salomo? Wohl ein reicher Mann. Der sagt selber, da war nichts, was er sich nicht leisten konnte. Egal was es war. Und er hat sich vieles geleistet. In jeder Hinsicht. Und was sagt er am Ende? Es ist alles eitel. Es ist alles ein Jagen, ein Haschen nach Wind. Und so hat er gemerkt, das macht ihm nicht froh, all diesen Reichtum. Und Jesus sieht das und sagt, hör mal, jetzt denkt daran, alles, was ihr so sammelt, das wird ihr eines Tages, müsst ihr das lassen. Es ist eine große Frage, besonders für Leute auch in meinem Alter, dass man nochmal reichlich überlegt, wie kann ich und irgendwie meine Schätze im Himmel sammeln. Ich denke auch an Geld, nicht nur, es geht ja auch um Zeit und Fähigkeiten und so weiter. Wie kann ich das im Himmel sammeln, anstatt alles zu hinterlassen? Ein Ehepaar mit Namen Kirk haben früher mal, vor viele Jahren, in den 20er Jahren in Kanada, ein von den ersten, ich glaube, die erste Bibelschule angefangen. Und waren einfache Bauersleute und haben aber ein Anliegen gehabt, die jungen Leute die Gelegenheit zu geben, die Bibel zu studieren. Ließen sich einen Lehrer kommen und dann fängt die Schule an, die später die größte Schule wurde. Jetzt heute vielleicht nicht ganz, aber so etwa um die 1000 Schüler hatten sie und sehr, sehr viele sind in die Mission gegangen. Aber das Ehepaar, die hatten 6 Kinder selber, ihr Anliegen war, hatten 2 Gebetsanliegen. Ein Gebetsanliegen war, Herr, wir möchten gerne beide zusammen sterben oder wenigstens kurz nacheinander. Die starben eben 6 Wochen nacheinander. Keiner von den 2 wollte alleine bleiben. Das zweite Gebetsanliegen, Herr, wir möchten gerne unsere Schätze schon rüberschicken und nicht hinterlassen. Als sie dann starben, dann haben die Kinder versucht auszurechnen, was sie noch hier hatten. Es waren etwa $130. Das andere war schon alle oben. Ein Weise, nicht? Das ist gut handeln. Jesus sagt, der ist reich, der seine Schätze im Himmel sammelt. Ich sage nochmal, es geht nicht nur ums Geld, aber es geht auch um das Geld. Und in den Jahren in Deutschland kann ich Ihnen manche traurige Geschichte erzählen. Von Leuten, die wirklich ganz für den Herrn da waren, ihre Fabriken und so weiter. Ich denke nur an einen. Da hatten wir unsere ganzen Vorhänge mal bekommen. Oh, das geht schon zurück 1959, als wir in Kalkar waren. Alles geschenkt. Ein lieber Mann, der wirklich den Herrn Jesus liebte. Er starb, sein Sohn und sein Schwiegersohn übernahmen die Arbeit. Schrieben mir einen Brief, Herr Klassen, Sie schulden uns so und so viel 1000 Mark für die Vorhänge. Ja, sagt, schicken Sie uns eine Unterlage, denn Ihr Vater hat uns das geschenkt. Sie hatten keine Unterlage, schrieben Sie nochmal zurück, könnten Sie uns wenigstens eine Spendequittung schicken? Ich sage, gut, schicken Sie uns eine Unterlage. Hatten Sie nicht, aber da sage ich schon nicht, diese Jungs waren nur noch auf, das Geld zu kriegen. Der Vater hat reichlich gegeben, das sind einige Geschichten, die ich schon hier in Deutschland erlebt habe. Wo die Väter haben, ich dachte auch, wenn sie irgendwie hätten können, ich habe nicht den Rat, ich weiß nicht, wie sie es hätten tun können, aber irgendwie, anstatt dass es hier gottlose Leute hinterlassen, wenn das möglich wäre, und ich denke, auch da kann uns der Herr Weisheit schenken, vielleicht sagt jemand, ja gut, ich habe nicht so viel, aber es ist auch nicht das, wie viel man hat, sondern was man mit dem tut. Jesus hat schon die Witwe gelobt, weil sie ihre 2 Schärfleine, die 2 Münzen gegeben hat. Das war schon für den Herrn etwas Auffallendes. Die andere gaben große Summen, das war ihm nicht so auffallend. Und deshalb sagt Jesus, es ist gut, dass wir unsere Schätze im Himmel sammeln. Ich las von einem reichen Chinese, als er starb, bat er, dass sie an jeder Seite von dem Sarg ein Loch sägen sollten. Und er sagte, wenn er mich da reinlegt, dann tut meine Hände raus, sodass, wenn er mich durchs Dorf trägt, dass sie alle sehen können, ich bin mit leeren Händen aus dieser Welt geschieden. Und das ist eben ein wichtiges Wort. Wo sammeln wir unsere Schätze? Sind wir reich in Gott oder geht es nur um das, was man hier hat, auf das man dann will, eben das hier genießen? Wie dieser Mann, ach, jetzt habe ich es, jetzt kann ich gut essen, kann trinken, ich kann mein Leben genießen. Ich sprach mit einem in Bingen auf der Straße, wir waren auf der Straße für etwa 2,5 Stunden, mit Leuten zu sprechen. Und er sagte, ich bin gerade im Ruhestand getreten und jetzt wollte er die Welt bereisen. Ja, ich versuchte ihm zu sagen, es könnte sein, dass es einige Zeit geht, aber was dann? Ich versuchte ihm auf die Ewigkeit hinzuweisen, wo kein besonderes Echo war, kein besonderes Interesse. Dieser Mann dachte auch nicht so viel an das, nur jetzt habe ich es, jetzt kann ich das Leben genießen. Und denke ich nochmal, wie hart, als Gott dann sagte, du Narr. Wenn Gott das sagt, ein hartes Wort, du hast dein Leben falsch eingeschätzt. Von Menschen wahrscheinlich wurde er geehrt, so ein tüchtiger Bauer, solchen Sohn möchte ich haben, hat vielleicht manch ein Nachbar gesagt. Wenn jemand so tüchtig wäre wie dieser, die Kirche hat gesagt, das ist ein guter Presbyter, der hat auch so viel Reichtum, den würden wir gerne in diesem Platz einstellen. Aber Gott sagt, du Narr. Er sieht so ganz anders, wie ich habe versucht zu zeigen in dieser Botschaft. Und deshalb im Blick auf sein Kommen, was sind unsere Prioritäten? Wofür leben wir? Muss man überlegen, ist das Innere sauber? Haben wir es lassen reinwaschen? Ich sprach mit so 2 Jungs. Da sagt der eine, ja, aber Herr Klassen, ich kann dir da gar nicht bei, um das sauber zu waschen. Nein, ich sage, du nicht, aber der Herr Jesus kann. Und ein reines Herz ist eben wichtig, denn die Bibel sagt uns im Psalm 24, ohne ein reines Herz können wir nicht vor Gott stehen. Und deshalb muss da angefangen werden. Das ist sehr wichtig. Und dann täglich, oh meine Lieben, die Zeit muss man sich immer wieder stehlen. Zeit nehmen, um stiller zu werden vor Gott. Ich sage es nochmal, meine Lieben, denkt nicht, wenn man älter wird. war mal in der Bibelschule, sprach ein 18-jähriger Junge und sagte, Onkel Ernie, wenn man erst so alt wie Sie es sind, dann muss es doch leicht sein, Christ zu sein. Sagt der Junge, weißt du, ich muss dich enttäuschen. Ich meine, es wird schwerer. Was wird schwerer? Oh, weißt du, das schien so, wenn ich zurückdenke, als ich erst von der Bibelschule absolvierte, dann war ich so eifrig und dann ging es alles so gut. Und dann, ach, weißt du, das ist gar nicht so. Ich finde unter den älteren Leuten gar nicht so die geistliche Reife, die man vielleicht gerne sehen würde. Ich sage es manchmal so, ich brauche nur mal zu fragen, in irgendeiner Durchschnittsgemeinde, ab hier oder zu Hause, jetzt wollen wir am Samstag eine Freiversammlung machen um 2 Uhr, dann weiß ich schon, alle mit solchen Köpfen wie ich, die denken, oh, welch eine Gelegenheit für die Jugend. Na, vielleicht seid ihr anders, vielleicht sind die älteren Leute erst draußen. Hä? Ich weiß es nicht, ich nehme es aber nicht an. Na, warum ist das? Meinen wir nicht manchmal, wir sind schon geistlich reifer? Ist es wirklich wahr? Mein Leben, das stimmt in Wirklichkeit im Grunde genommen nicht. Wer missioniert? Wer evangelisiert? Wer geht auf die Straße? Was für Leute sucht OM? Was für Leute sucht Deguna? Was für Leute suchen diese? Die suchen nicht unter den Alten, die wissen schon. Da würden sie nicht weit kommen. Und doch, es könnte so sein, ich glaube, wenn unser Leben wirklich vor Gott geordnet wäre. Deshalb sage ich sehr gerne, es ist nie zu spät, neu anzufangen, solange man lebt. Mit 80 Jahren kann man wieder neu anfangen. Mit 90 neu anfangen. Und ich muss das immer wieder neu anfangen. Ich muss schon dem Herrn bekennen, Herr, das war heute, ja, da war keine richtige Freude. Dein Leben war kein gutes Zeugnis. Hilf mir morgen, es soll anders werden. Das darfst du auch, das solltest du tun. Neu anfangen. Und es ist immer zu früh aufzuhören. Immer zu früh. Du wirst nie so alt, dass du sagst, jetzt kann ich einfach aufhören. Nein, weitermachen, weitermachen. Gott hat, solange er uns hier leben lässt, hat er einen Dienst für uns. Und das müssen wir uns merken. Ich war in einer Gemeinde in Seattle, USA. Da war ein alter Mann gestorben. Und das Zeugnis von diesem alten Mann war eben so, alle hatten sie ihm so lieb. Dieser Mann hat viele Briefe geschrieben. Wenn die Jugend auf einer Freizeit waren, dann würde er sich die Mühe machen, jedem von den Jugendlichen eine Karte schreiben. Und das war immer sein Anliegen, immer wieder. Und das ist eine Kleinigkeit vielleicht, aber er hat Interesse an anderen. Und ich denke, es sind manchmal solche Kleinigkeiten. Ich habe mich auch wieder zusammengerissen und gesagt, ja, ich schrieb heute noch mal wieder ein paar Briefe. Ich schrieb meine Kinder, ich sagte, ich versuche nachzuholen, was ich vernachlässigt habe. Wenigstens einmal jede 2 Wochen alle Kinder zu schreiben. Und andere, weißt du, ich habe es immer wieder gemerkt, welch ein Segen, wenn man endlich mal einen Brief bekommt, nicht? Ich weiß von der Bibelschule, alles lief da. Ist da heute ein Brief für mich? Und dann war das leer. Luftpost. Der Walter Schöpfer, der hat immer vor, Briefe zu schreiben. Und sagt mir das jedes Mal, wenn ich komme. Aber es ist immer so schwer, dass man es tut, nicht? Vorhaben? Ich sage ihm dann schon immer, dass es wenigstens vorhatte. Ist auch schon wertvoll, nicht? Viele haben das nicht mal vor. Aber das ist doch so. Ein Brief kann großen Segen bringen. Das ist eine Kleinigkeit. Was meinst du, was das wohl bedeutet, wenn jemand mal sich die Zeit nimmt, mit der Hand einen kurzen Zeilen schreibt und so weiter. Es sind viele Kleinigkeiten. Es sind nicht nur die Predigten. Es sind nicht nur die großen Sänger und so weiter. Die Kleinigkeiten. Und mein Leben, überlege mal, könntest du nicht irgendwie doch vielleicht durch dein Leben auf diese Weise jemanden ein Segen werden? Die Nachbarn. Vielleicht brauchen sie ein bisschen Hilfe. Vielleicht ihre ältere Personen, könnte mal die Nachbarn sagen, du würdest auf ihre Kinder aufpassen, während sie gehen und einkaufen und was. Die würden es auch sehr schätzen. Ich weiß schon, was das bedeutet mit uns älteren Leuten. Die Kinder, die sind ein bisschen zu wild gewöhnlich, nicht? Aber das sind so Dinge, die sind nicht groß, aber wichtig. Und das ist das andere, was mich so gut gefällt. Der Herr Jesus hat auf Kleinigkeiten geachtet. Also, Jesus kommt wieder. Ist unser Leben in Ordnung? Haben wir ein reines Herz? Ist der Heilige Geist bei uns zu Hause? Ich denke, wenn ich so spreche von der Fülle des Geistes, ich glaube, das ist ganz einfach gesagt, je mehr Raum wir ihm geben, desto mehr Raum nimmt er ein. Wenn er viel Raum hat, nimmt er viel Raum ein. Wenn er wenig Raum hat, nimmt er wenig Raum ein. Aber er möchte unser Leben ganz einnehmen. Wir wollen zusammen beten. Und vielleicht musst du auch heute Abend den Herrn einfach sagen, Herr Jesus, ich muss bekennen, ich habe mich um viele, viele Dinge gekümmert, aber nicht um das Wichtigste. Und Herr Jesus, du kommst wieder, das weiß ich. Und ich möchte auch so gerne dabei sein. Ich möchte wartend sein. Ich möchte auch belohnt werden. Herr Jesus, es soll anders werden. Heute Abend bin ich bereit, mein Leben nochmal neu zu überdenken. mein Leben dir neu auszuliefern, auch wenn du schon älter bist. Auch jetzt ist es nicht zu spät. Gebrauche du, Herr, meine Gaben, was ich habe, um andere zu segnen. Und Herr Jesus, wenn du noch nie mein Heiland geworden bist, wenn da vielleicht doch noch ein Zweifel ist, dann darfst du heute Abend in mir einkehren. Denn du selber hast gesagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie haben meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich einkehren. Jesus wird bald wiederkommen. Die Zeichen der Zeit, die mehren sich so stark. Er kommt wieder und deshalb wollen wir bereit sein. Danke, Herr, für diesen Abend, für die Freiheit, die wir hier haben und auch für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Wir erwarten, dass wir etwas näher dir gekommen sind, gerade weil wir heute Abend zusammen waren und wir danken dir dafür. Amen.